Herzlich willkommen. Schön, dass Sie den Weg jetzt von der Pharmakologie so schnell wieder hier rüber gefunden haben. Sie sind jetzt sozusagen Versuchskaninchen für eine erste Neuerung, die wir hier machen, dass wir im Rahmen der Laborvorlesung auch das Thema der IT-Systeme Ihnen mal näher bringen wollen, weil das werden Sie alle sicherlich schon mitbekommen haben, auch in der Medizin hält die Digitalisierung Einfluss. Und es ist wichtig, dass Sie verstehen, an welchen Stellen die IT im Laborkontext wichtig wird. Und wir wollen das heute auch ein bisschen nutzen, um Ihnen ein bisschen zu zeigen, an welchen Stellen die IT nach der, ich sag mal, dem eigentlichen Laborparametern im klinischen Umfeld bis hin zu Patientenakten sinnvoll ist. Es ist nicht ganz so klausurrelevant heute, aber es ist trotzdem für mich wichtig, dass Sie als angehende Mediziner mit dem Thema umgehen können. Gut. Anfangen werde ich damit, Ihnen einmal zu sagen, wo ist die IT zu Hause im Laborbereich, werde dann ein bisschen weiter rausgehen, wo ist der Laborwert oder die Labor-IT im Gesamtkontext des Krankenhauses zu Hause und dann, wie gesagt, diesen weiten Bogen spannen. Anfangen tut das Ganze damit, dass Sie in der Labormedizin ja eigentlich erst auf Zuruf arbeiten. Das heißt, ein Mediziner auf der Station ist das Erste, was er macht, wenn er Blutwerte oder Ähnliches haben möchte, dass er eine Anforderung stellt. Das sehen Sie hier. Sie haben dazu in der Regel, in unserem Fall ist das Krankenhausinformationssystem Orbis, in den Krankenhäusern ein großes Krankenhausinformationssystem, in dem Sie den Patienten führen, in dem Sie den Patienten dokumentieren, in dem Sie für den Patienten alles diagnostizieren, alle Befunde aufnehmen. Und dort haben Sie in der Regel auch einen Absprung in die Laboranforderungen, die Sie hier sehen. Größtenteils, hier an der Uniklinik wird auch darin unterschieden, habe ich die normale klinische Chemie, die ich anfordern will. Das ist ein klassischer Anforderungsbogen einer klinischen Chemie, wo Sie als Arzt dann auswählen müssen, welche Parameter soll das Labor denn letzten Endes dann untersuchen. Sie sehen hier verschiedene Standards, wie das kleine Blutbild oder ein Differentialblutbild, das Sie anklicken und dann werden automatisch bestimmte Laborwerte dafür im Hintergrund gemacht. Sie sehen dann weitere Spezialpunkte, die Sie aufnehmen können. Wichtig an der Stelle ist, das, was Sie an Diagnose benötigen für den Patienten, müssen Sie hier am Anfang in dem Prozess schon gewissenhaft sozusagen beauftragen, weil dann schicken Sie die Blutprobe händisch ins Labor und diese Anforderung hier läuft schon automatisiert ins Labor rein und das beides wird hinter in den Laborstraßen gematcht und deswegen ist es wichtig, dass Sie hier am Anfang des Prozesses schon ziemlich genau sagen, wo Sie hinwollen. Neben der klinischen Chemie gibt es ja auch den großen Part der Mikrobiologie. Hier sehen Sie, dass es schon wieder etwas anders aussieht. Hier wählen Sie nicht einzelne Laborparameter aus, sondern Sie haben eben verschiedene Screenings und Abstriche, die Sie machen. Sie haben vor allen Dingen auch eine Lokalisation, wo Sie das gemacht haben. Gerade in den Infektionsfällen ist das wichtig, dass dies mit angegeben wird. Deswegen sieht diese Anforderung unterschiedlich aus. In vielen kleineren Krankenhäusern ist es so, dass die normale klinische Chemie im Labor des Krankenhauses erbracht werden, Spezialleistungen wie eine Mikrobiologie, aber schon wieder in externen Häusern ist. Das heißt, wenn Sie dort auf den Stationen arbeiten oder als Anforderer so eine Untersuchung anfordern, werden Sie oftmals in die Situation kommen, das eine elektronisch anzufordern und das andere eventuell noch auf Papier oder auf anderen Anforderungsmasken. Hier im UKM haben wir die glückliche Situation, dass wir alles unter einem Dach haben. Wir haben sogar alles in einem IT-System. Und die ein oder anderen von Ihnen haben vielleicht schon die Laborführung, einige vielleicht auch noch nicht. Das ist der Probeneingangsbereich oder ein Teil des Probeneingangsbereiches hier am UKM im Zentrallabor. Sie sehen, hier ist IT schon an ganz vielen Stellen da, das heißt, Sie haben einzelne Aufnahmeplätze. Das ist ein Teil der IT, um die wir uns kümmern. Sie haben aber auch hier große Überwachungssysteme, mit denen Sie sehen können, wo befinden sich meine Proben. Jetzt hatte ich gerade gesagt, die Probe kommt ja als kleine Blutprobe irgendwo an. Wir haben große Automaten, wo diese Blutproben durchsortiert werden, zugeordnet werden, alle automatisch einen Barcode haben, damit sie zugeordnet werden können. Denn ab hier, ab dieser Stelle, wo die aufbereitet werden, durchlaufen die Blutproben diese großen Laborstraßen. Das heißt, da steht keiner mehr und pipettiert einen einzelnen Namen, sondern Sie haben einfach große Racks, da werden die Proben eingestellt und durchlaufen diese Maschinen und alles wird nur über einen Barcode identifiziert, zugeordnet und deswegen ist die IT dahinter auch ein ganz elementarer Bestandteil. In vielen Belangen, einmal, dass das Netzwerk läuft, aber für Sie auch von der Geschwindigkeit, denn wenn die Probe durch ist, das ist dann der nächste Part, dann haben Sie einmal im Laborinformationssystem diese Information. die in der Regel erstmal für den Labormediziner notwendig sind. Das heißt, sollten Sie Ihre Zielrichtung später auf die Labormedizin richten, sind Sie derjenige oder diejenige, die praktisch mit den Werten hier mehr interpretieren muss, bis der Wert dann endgültig so in Ihrem Krankenhausinformationssystem wieder auftaucht. Das heißt, das ist praktisch die Kette, die Sie einmal durch haben. Sie fordern eine Probe an, sie durchläuft den kompletten IT-Prozess im Labor und landet dann hier. Und hier ist es eben wichtig, hier haben Sie mal so ein klassisches Bild auf ein Krankenhausinformationssystem. Hier oben steht normalerweise der Patientenname, das werden Sie verstehen, dass das geschwärzt ist, obwohl es ein Testsystem ist. Und Sie haben Angaben klassisch zum Patienten, weiblich und die Fallnummer, haben verschiedene andere Ansichten, sehen hier zum Beispiel, dass das der Kumulativbefund ist von dem Patienten und haben hier jetzt eine etwas andere Übersicht, als Sie die gerade an dieser Stelle gesehen haben. Weil Sie als anfordernder Arzt auf der Station einen ganz anderen Blick darauf brauchen, was der Patient hat, zum Beispiel auch im Verlauf der Werte, eventuell Werte, die außerhalb des Normbereiches liegen und deswegen auch extra markiert sind. Und deswegen ist es wichtig, dass die IT sozusagen in diesem Gesamtring Anforderungen, Durchlauf im Labor bis zur Darstellung dieser Informationen auf der Station für Sie als Anforderer ein Prozess ist. Gut, das einmal zu dem Gesamtblick der IT für das Labor, an welchen Stellen das sinnvoll ist. Hier haben Sie nochmal einen Blick heraus vom UKM-Labor eines Testpatienten. So sieht etwas aus, wenn wir für externe Institute oder an externer Stelle auch einen Befund ausgeben. Sie sehen dann, auch hier sind die Werte wieder extra dargestellt, wieder in einer etwas anderen Darstellung. Und damit diese ganzen Darstellungen auch richtig sind, Sie sehen hier oben, dass wir akkreditiert sind. Das ist ein kleiner Hinweis für Sie für die Komplexität. Wenn Werte neu eingestellt werden müssen, Gesetzwerte vorgegeben werden oder in einer Akkreditierung gesagt wird, dass von einem Laboranalysegerät die Informationen, die da rauskommen, im Laborinformationssystem richtig dargestellt werden, wird dieser Schritt von externen Prüfern überprüft und erst dann erhalte ich sozusagen meine Akkreditierung. Das heißt aber, wenn wir zum Beispiel ein neues Laboranalysegerät bekommen oder ein neues Probeverfahren nutzen, muss diese komplette Prozesskette auch immer wieder revalidiert werden. Und da ist immer wieder die IT mit im Spiel, weil wir immer wieder sicherstellen müssen, dass diese Werte auch richtig am Ende der Kette angezeigt werden. Deswegen bitte ich da mal um Verständnis, wenn die IT manchmal bei Ihnen auch als Bremser wirken wird. Es ist an der Stelle aber notwendig, damit wir eben sowas wie so eine Akkreditierung auch halten können. So viel zur Labor-IT des Sichtbaren. Jetzt kommen wir auf einen Bereich, der vielleicht für den einen oder anderen, der Medizin studiert, jetzt ein bisschen trockener wird. Ich möchte ein bisschen nahebringen, sind denn das für Systeme unten drunter? Also wir hatten gerade über die Laborautomation gesprochen. Und wenn Sie jetzt hier schauen, wir haben hier oben das Orbit, das ist unser Krankenhausinformationssystem. Da haben wir alle Patientendaten drin. Dann hatten wir das Anforderungssystem, das war die erste Folie, das heißt hier an der Stelle XSERV. Und haben dann danach das Opus L, das ist das eigentliche Laborsystem. Sie sehen jetzt hier, dass Sie da 5 so Kästchen sehen. Das heißt, wir haben aktuell die Situation hier am UKM, dass wir zwar das gleiche Programm haben, das heißt Opus L, das läuft auch auf einer großen technischen Infrastruktur, es sind aber 5 einzelne Programmteile. Wenn Sie sich jetzt nochmal die Probenstraße von gerade ins Gedächtnis rufen, wenn Sie eine Probe haben, die sowohl im Zentrallabor untersucht werden soll, als auch virologisch zum Beispiel oder mikrobiologisch, und wir hier unterschiedliche Systeme haben, heißt das, dass die Aufgabe der IT dabei ist, dass wir die Stammdaten des Patienten, also die Probennummer, die Chargennummer und auch die Patientennummer, übergreifend über diese Systeme verwalten müssen, die alle nacheinander gekommen ist. Und hier entsteht jetzt eine Aufgabe, deswegen habe ich das einfach mal als Folie mitgebracht, die wir aktuell von Seiten der IT mit dem Labor zusammen lösen, dass wir das alles in ein großes Programm packen, das dann praktisch eine Übersicht ist. Das heißt, Sie können die Probe an jeder Stelle eingeben und die Probe wird an jeder Stelle in diesem System identifiziert und Sie können an jeder Stelle sämtliche Analysen zuordnen und direkt den Patienten zuordnen. Sie sehen jetzt hier am Rand noch, so ich sage mal, kleinere Punkte. Das heißt, wir haben zum Beispiel in der Transfusionsmedizin noch die Immunhämatologie. Wir haben den ganzen Bereich der Blutspende. Auch hier ist wichtig, dass Sie verstehen, das ist das klassische Laborsystem für die medizinische Versorgung. Das ist das, was elementar ist im medizinischen Bereich. Wir haben aber auch einen Bereich Transfusionsmedizin, der eine eigene Akkreditierung hat. Und weil dort auch eine Herstellung von Blutprodukten stattfindet, müssen wir hier Änderungen, die wir an diesen beiden Systemen machen, noch schärfer kontrolliert werden. Und deswegen haben wir hier eine Trennung dieser Systeme. Das heißt, es gibt eventuell Laborwerte, wo Sie sagen, eigentlich rein logisch kämen die aus dem klinischen Laborbereich, stehen aber in einem anderen System. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir hier auch unterschiedliche Akkreditierungen haben. Und Sie sehen hier einen ganz wichtigen Punkt, der für Sie wichtig aus wissenschaftlicher Sicht ist. Wenn wir Patientendaten an der Stelle auswerten wollen für Forschungsarbeiten, für Doktorarbeiten, für wissenschaftliche Forschung nutzen wollen, dann brauchen wir auch eine strukturierte Auswertung dieser Laborberichte. Und das findet eben auch einfacher statt, wenn ich ein System habe, aus dem ich sozusagen einmal eine große strukturierte Auswertung ziehen kann, als wenn ich das aus einzelnen Laborsystemen machen würde. Und Sie sehen einen Bereich, der immer wichtiger wird, auch im wirtschaftlichen Sinne. Das ist der externe Bereich. Zum Beispiel unser Schwesterkrankenhaus in Steinfurt hat einzelne Laboruntersuchungen, die aufgrund der Größe des Labors in Steinfurt nicht dort vor Ort gebracht werden können, sondern gegebenenfalls von uns erbracht werden. Das heißt, wir müssen unser Laboranforderungssystem für unser Zentrallabor auch für außen öffnen. Und das machen wir über diese Stelle. Das wird Sie, wenn Sie irgendwann später praktizieren und nicht mehr in der Uniklinik sind, in kleineren Häusern oder als niedergelassener Arzt arbeiten, ist dieses Modell zum Beispiel ein klassisches Modell von externen oder losgelösten Labordienstleistern. Das heißt, die bieten Ihnen nur die Oberfläche der Anforderungen an und geben Ihnen irgendwelche Werte zurück. Das ist dann dieser klassische Weg. Gut, so viel zu unserem täglichen Geschäft hier in der IT. Das ist das, was wir wirklich dahinter machen. Hier habe ich Ihnen einfach mal ein Bild mitgebracht, eine normale Systemzeichnung der Blutgasanalyse. Wenn Sie eine Blutgasanalyse anfordern, zum Beispiel im OP oder in unterschiedlichen Bereichen, dann haben Sie Ihre Probe. Sie haben ein Gerät, das ist, weiß ich nicht, so groß. Ich glaube, die Vorlesung war auch schon bei Dr. Schlüter. Und führen diese Blutgasanalyse am Gerät durch. Aber Sie brauchen diese Werte auch dokumentiert später. Und dann greift eben diese Kette, was alles IT ist. Das heißt, ich habe das eigentliche Blutgasanalysegerät. Ich habe einen Weg von diesem Blutgasanalysegerät über einen Server, der diese Geräte miteinander verbindet, der die Gerätesprache spricht. Der wiederum steht in Kontakt mit unserem Schnittstellenserver. Dieser Schnittstellenserver leitet uns am Ende des Tages ins Orbis weiter, wo die Dokumentation stattfinden muss, weil wir auch rechtssicher ja dokumentieren müssen, welche Werte gemessen wurden, zu welcher Zeit und wie das umgesetzt ist. Aber Sie sehen hier oben auch nochmal das Opus. Auch hier sind diese Werte notwendig. Und Sie sehen vor allen Dingen hier auch das QS-System und andere Systeme. Das heißt, wir müssen auch eine Qualitätssicherung durchführen. Und jedes kleine Update, zum Beispiel ein medizintechnisches Update hier oben an den Blutgasanalysegeräten, wenn das defekt war und der Hersteller ist da gewesen und hat mal eben ein kleines Update durchgeführt, heißt das für uns in der IT, dass wir diesen kompletten Prozessweg durch diesen ganzen Dschungel an Datenverbindungen und Subsystemen nachvollziehen müssen und sicherstellen müssen, dass die richtigen Werte durchkommen. Deswegen sagen die ITler manchmal, das ist nicht einfach so mit getan, irgendwo einen USB-Dongle anzuschließen, sondern wir müssen eben genau diesen Prozess nachvollziehen. Gut, das war das Laborsystem. Jetzt möchte ich Sie ein bisschen entführen, einmal raus aus der Laborwelt, ein bisschen weiter in die klinische Welt rein. Und da hatte ich gerade gesagt, dass Sie erstmal das Krankenhausinformationssystem haben, hier noch klein und unleserlich, und Sie haben das Laborsystem. Das ist eine 1-zu-1-Beziehung, mit der können Sie arbeiten, die haben Sie sich hoffentlich auch gut vorstellen können. Jetzt kommen aber weitere Systeme dazu. Wir haben das PACS-System, das ist das radiologische Bildsystem, in dem die Bilder vom Radiologen dargestellt werden und die Befunde des Radiologen dargestellt werden. Wir haben ein Archivsystem, das ist rechtssicher notwendig, damit wir nicht Papierakten in Kellern aufbewahren, sondern das Ganze digital lösen können. Und all diese Systeme können Sie sich jetzt hier mannigfaltig vorstellen, damit Sie mal eine Größe haben von so einer Uniklinik. Hier hinterhängen ungefähr 120 solcher IT-Systeme, die täglich bei 1300 Patienten irgendwelche Daten von links nach rechts schieben. Und da kann man nicht mehr jede Schnittstelle betrachten, sondern wir haben dazwischen einen sogenannten Schnittstellenserver. Das heißt, der wandelt sozusagen die Daten vom einen Format ins andere Format, damit alle Daten hinterher in diesem Krankenhausinformationssystem bereitstehen. In der technischen Sicht davon, von diesen Schnittstellensprachen, haben sich in den letzten Jahren verschiedene Standards entwickelt. In der Radiologie ist das der sogenannte DICOM-Standard, deswegen steht der hier auch. Das ist ein Standard, der wurde explizit entwickelt, dass alle bildgebenden Systeme in der Medizin ein Standardformat haben, ähnlich wie Sie das JPEG-Format kennen oder das PDF-Format für Dokumente, ist dieser DICOM-Standard der Standard für medizinische Bildgebung. Im Laborbereich, im normalen Patientendatenbereich ist das der HL7-Standard. Aber da diese Systeme internationaler werden, größer werden und immer mehr Daten transportieren, brauchen wir jetzt einen größeren Weg. Das ist der sogenannte FHIR- oder IHE-Weg. IHE ist ein Standard für eine Dokumentenverschiebung und FHIR ist ein Standard, den werden Sie nach und nach öfter jetzt auch wahrnehmen, sowohl in der Presse als auch in so technischen Umsetzungen, weil FHIR im Grunde genommen ein Format ist, wie strukturierte Daten übergeben werden können. Das heißt, dass Sie zum Beispiel sagen können, ich habe einen Blutwert, der gehört aber zu dem Patienten und der ist in diesem Zusammenhang nur sinnvoll, wenn ich weiß, wann ist denn dieser Blutwert aufgenommen worden. Das heißt, Sie brauchen noch die Zeit als sogenannte Metaebene dazu. Und das wird über diesen Standard gemacht. Und jetzt habe ich Ihnen hier eine Tür eingezeichnet, weil die Tür soll sagen, das ist unser Blick intern im Krankenhaus. Wir haben schon eine relativ hohe Komplexität, das sicherzustellen. Aber nach draußen wird es ja noch interessanter. Jetzt wollen Sie als Niedergelassener Informationen haben, zum Beispiel von dem Patienten, als er hier im Krankenhaus war. Und da gibt es an dieser Stelle ganz viele verschiedene Datenformate und vor allen Dingen verschiedene Daten oder beziehungsweise Datenströme, die wir seitens IT berücksichtigen müssen, die Sie in jeder Lage des medizinischen Arbeitens aber auch kennen sollten. Wir haben einmal den klassischen Weg der Abrechnung. Tatsächlich, Patienten müssen auch abgerechnet werden. Da gibt es ein eigenes Format für, wie wir diese Daten raustransferieren. Wir haben Daten zur Qualitätssicherung. Es gibt verschiedene Untersuchungen oder beziehungsweise Operationen und OPS-Schlüssel, die Sie durchführen, die bedürfen einer externen Qualitätssicherung. Das heißt, Sie müssen bestimmte Schritte angeben. Zum Beispiel im kardiologischen Bereich ist das sehr verbreitet. Oder medizinische Informationen, die Sie eben einem Hausarzt mitgeben wollen. Für diese Punkte gibt es alles im Grunde genommen keinen großen Standard. Wir haben auch verschiedene Datenwege. Der ein oder andere von Ihnen hat vielleicht in den letzten Wochen das Thema Telematikinfrastruktur gehört oder elektronische Patientenakte oder Digitalisierungsverordnungsgesetz. Das sind momentan Themen, die uns absolut umtreiben in der IT. Weil das hier auf der einen Seite standardisiert werden soll, allerdings ist es so, dass die hier unterschiedlich strukturiert und standardisiert werden. Das eine macht die Kassenärztliche Vereinigung alleine, das KV SafeNet. Die Telematikinfrastruktur macht die Gematik, die war mal selbstbestimmt. Jetzt werden da Vorgaben von der KV übernommen. Wenn die in einem halben Jahr nicht umgesetzt sind, werden die wahrscheinlich von den Versicherungen übernommen. Dann haben Sie verschiedene Patientenportale. Die TK-Versicherung zum Beispiel oder die Barmer-Versicherung hat eine erste Patientenakte veröffentlicht, die wieder ein eigenes Format hat. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wir haben ungefähr 2000 Krankenhäuser in Deutschland. Die Anzahl der Niedergelassenen weiß ich leider nicht aus dem Kopf. Aber all diese Patientendaten sollen irgendwie standardisiert dort fließen. Das heißt, wir als Krankenhaus-IT haben den Auftrag, an dieser Stelle eine Harmonisierung hinzubekommen. Wir machen das so, aktuelle Planung, das ist noch nicht ganz umgesetzt. Wir bauen praktisch mit einem großen IT-Dienstleister eine offene Plattform. Das heißt, wir als Krankenhaus sagen, die Daten, die wir rauskriegen, sei es der Laborwert, sei es der Arztbrief, sei es das Röntgenbild, sei es eine Tumorklassifikation für eine onkologische Nachsorge, all diese Daten geben wir in diese offene Plattform. Allerdings geben wir die nicht als klassische Daten, also wir nehmen nicht das JPEG-Bild, wenn Sie so wollen, und legen das in diese Plattform, sondern wir legen in diese Plattform nur die Information, dass wir dieses JPEG-Bild haben. Weil wir sagen, und das ist das, was gängig auch umgesetzt werden soll, wir stellen diese Daten in diesem Format, FHIR und IHE, bereit, sagen der Plattform, wir haben den Arztbrief von Patient Georg Wodic, der steht vor Ihnen. Und wenn jetzt der Hausarzt oder der Georg Wodic selber mit seinem Smartphone oder die Akte diese Daten haben will, fragt die an dieser Plattform nach. Die Plattform sagt, ja, diese Daten liegen vor und kann sich dann die Daten ziehen. Das ist das gängige Format. Denn ganz am Anfang, und das hat man bei all diesen Überlegungen der Bundesregierung leider auch wieder vergessen, muss der Patient zustimmen. Weil der Patient hat ja durchaus ein Selbstbestimmungsrecht und kann sagen, ich möchte gerne, dass mein psychiatrischer Arztbrief bitte in der Klinik verbleibt. Der Arztbrief von meinem Beinbruch, der kann von mir aus in diese Akte wandern und den brauche ich beim Hausarzt. Und das Röntgenbild von meinem Beinbruch, das brauche ich auch hier, das brauche ich aber nicht nur beim Hausarzt, sondern das wiederum brauche ich auch noch für meine Krankengymnastik und für meine Reha-Klinik hinterher. Das heißt, hier steigt die Anzahl der Player, die angeschlossen werden müssen. Hier haben wir die Plattform Und hier, und jetzt kommt ein Prozess, der Sie treffen wird, wenn Sie im Krankenhaus arbeiten. Sie müssen im Grunde genommen bei jedem Patienten zu jeder Stelle fragen, lieber Patient, möchtest du, dass deine Daten für die Forschung bereitstehen? Dürfen wir deine Gewebeproben für die Forschung benutzen? Dürfen wir deine Bilder hinterher an die Akte schicken? Und jetzt kommt die Frage, für was genau? Das heißt, im Grunde genommen können wir jetzt schon uns große Checklisten ausdenken, wo wir den Patienten fragen, lieber Patient, was möchtest du denn genau, was wo hier hingeht? Wir können dir sagen, was da angeschlossen ist. Und der Patient hat im Rahmen der EU-DSGVO, die Sie sicherlich auch schon mal gehört haben, diese wunderbare europäische Datenschutzgrundverordnung, hat er natürlich auch das Recht, dass wir das jederzeit löschen können. Das heißt, in allen Systemen, wo wir Patientendaten haben, hat der Patient nach 10 Jahren das Recht zu sagen, ich möchte gerne, dass meine psychiatrische Akte gelöscht wird und ich möchte gerne, dass in einem Laborsystem des UKM meine Werte gelöscht werden. Der Befund darf bestehen bleiben, aber das muss gelöscht werden. Und wir in der IT dürfen dann bei den ganzen Patienten, die wir so behandeln, genau diese Daten über dieses Format nachvollziehen. Okay, der Datensatz darf gelöscht werden, der muss nicht gelöscht werden. Und das ist so ein bisschen diese Komplexität dahinter. Und mir ist wichtig, dass Sie verstehen, warum wir an der Stelle als ITler uns manchmal ein bisschen querstellen und sagen, das muss alles irgendwie beachtet werden. Wenn Sie ganz am Anfang der Prozesskette beim Patienten stehen und im Grunde genommen nur den Fieberwert eingeben oder nur die Laboranforderungen haben, dann müssen Sie das leider auch mittlerweile ein bisschen im Hinterkopf haben, was der Patient oder die komplette medizinische Kette am Ende von Ihnen verlangt. Gut. Die Folie habe ich mal aufgesetzt, die habe ich in anderen Vorlesungen auch manchmal benutzt. Die müssen Sie sich nicht merken. Ich möchte Ihnen nur mal die Absurdität darstellen, wie wir einen Patienten abbrechen, um das mal in die Komplexität reinzubringen, was unser täglicher Wahnsinn ist. Das ist unser Krankenhausinformationssystem, von dem ich gerade erzählt habe. Wenn ein Patient normal abgerechnet wird, müssen wir einmal die Telematikinfrastruktur berücksichtigen, das heißt das, was ich gerade gesagt hatte, die Qualitätssicherung. Wir entlassen, ich glaube, vierteljährlich einen Datensatz nach § 21 an sogenannte INEC. Das sind die Kalkulationsgrundlagen, wo wir nachweisen, was wir tatsächlich an Fällen machen. Wir haben das KV SafeNet mit diesen 4 Elementen. Das sind alles unterschiedliche Systeme, die wir brauchen, um uns zu identifizieren, dass wir einen Arztbrief in das KV SafeNet stellen können. Ändert sich auch monatlich. Dann haben wir einen Konnektor für die normale gesetzliche Patientenabrechnung, ist der sogenannte Paragraph 301. Der ist insofern für Sie entscheidend, wenn Sie einen Patienten aufnehmen, muss innerhalb der ersten 24 Stunden eine Eingangsdiagnose gestellt werden. Die wird im Krankenhausinformationssystem gestellt. Wir müssen seitens der IT aber sicherstellen, dass diese Eingangsdiagnose über genau diesen Konnektorweg hier an dieser Stelle gemeldet wird. Ansonsten dürfen wir den Patienten am Ende nämlich gar nicht abrechnen. Das heißt, es ist für Sie entscheidend in der Prozesskette, dass Sie am Anfang diese Schritte auch ausführen, damit am Ende die Abrechnung stattfinden kann. Hier kommt dann nochmal zurück, dass der MDK, das ist sicherlich ein Leitwort, ich weiß nicht, gibt schon eine eigene Vorlesung nur zum MDK. Ich glaube, mittlerweile müssen Sie das machen, weil die mindestens 25% der Fälle, die Sie behandeln, garantiert MDK rückgefragt werden. Und dann müssen Sie da am Anfang der Prozesskette sauber dokumentieren. Ansonsten kommt nämlich auch diese Meldung elektronisch wieder zurück. Und Sie sehen, auch hier sind 2 Systeme im Spiel. Das heißt, das ist eine Kette, die wir pro Fall, pro Patientenfall mehrfach durchlaufen müssen an Daten. Gut, aber genug dieser, ich sag mal, globalen, komplexen Welt. Ich möchte Ihnen auch darstellen, wie sieht denn so ein IT-Service eigentlich in der Klinik aus? Ich stehe hier, mein Name, ich hatte mich gar nicht, glaube ich, vorgestellt, gerade am Anfang, weil ich ein bisschen lange gewartet habe. Mein Name ist Georg Wolitsch, ich bin Leiter der klinischen IT-Systeme hier. Das heißt, wir haben einen großen Geschäftsbereich IT, der kümmert sich im Wesentlichen um die IT-Belange der Uniklinik Münster. Nicht der Forschung, da komme ich gleich drauf, sondern vor allen Dingen der Uniklinik, das heißt für den medizinischen Prozess. Und ich bin nur für die klinischen Systeme zuständig. Damit wir aber diesen Service für Sie als Anwender hinterher am Patienten sicherstellen können, wenn Sie da stehen und Ihr PC nicht läuft, brauchen wir mittlerweile ein komplettes System. Und da gibt es so ein paar Schlagworte, die Sie einfach mal gehört haben dürfen. Das ITIL ist so eine Art Fachnomenklatur, ähnlich wie in der Medizin, wo wir, ich sag mal, Wörter beschreiben, die wir in unserem Fachkauderwelsch in der IT benutzen, zum Beispiel ein Change Request oder ein Incident Management. Sie merken schon, das ist alles bewusst verenglischt, damit es ja internationalisiert wird. Also wir haben keinen internationalen Mitarbeiter, bis auf einen in meinem Team, für den das irgendwie notwendig wäre, aber wir haben es halt internationalisiert. Das ist der wichtige Punkt, das IT-Service-Management. Das dürfen Sie auch später in jedem Krankenhaus nachfragen, das dürfen Sie auch bei uns nachfragen, weil das ist das Kernelement. Wir verstehen uns als Service-Provider, damit Sie Ihren Prozess an der Stelle umsetzen können. Und da steht er hier mit dem Geschäftsprozess. Wir haben das Thema Kritis, dazu sage ich gleich noch was. Und mir war wichtig, Ihnen mal darzustellen, mit welchen Zahlen wir hier so jonglieren. Wir haben momentan im Jahr grob ungefähr 60.000 IT-Tickets hier an der Uniklinik, die mit 3 bis 3,5 Leuten an der Hotline aufgenommen werden. Die müssen im Hintergrund bearbeitet werden. Davon sind ungefähr 10.000 Inzidenz, das heißt tatsächlich Fälle, wo die IT nicht funktioniert, wo wir analysieren müssen, warum sie nicht geht, und ca. 50.000 Serviceanfragen. Das kann sein, mein Passwort vergessen, das kann sein, neuen Benutzer anlegen, das kann aber auch sein, ich hätte gerne den Laborwert in Rot oder ich hätte gerne die Funktion hier oder ich hätte gerne die Schwangerschaftsinfo auch auf der Seite. Das sind alles Fälle, die wir gar nicht skalieren können, wo wir wissen, wo die herkommen. Dann haben wir ca. 950, ich glaube Ende des Jahres schaffen wir es, auf die 1.000 virtuelle Server zu kommen. Jetzt können Sie sich vorstellen, Sie haben alle mitbekommen, wir haben jetzt gerade, machen wir eine Windows 10 Umstellung. Das heißt, alle unsere Clients dahinter, das sind ungefähr 5.000, 6.000 PCs, die wir hier betreiben in der Uniklinik, müssen jetzt innerhalb weniger Wochen auf Windows 10 umgestellt werden. Mit allen Programmen, die da drauf sind. Und das muss alles korrelieren im Hintergrund mit diesen virtuellen Servern, die wir hier in einem tatsächlich hochprofessionellen Rechenzentrum haben. Doppelt gespiegelt, damit das alles läuft, weil Sie können sich vorstellen, fällt einer dieser Server aus und das ist zufällig der Laborserver, dann steht für Sie als Anwender der Prozess der Laboranalyse. Deswegen ist die IT auch immer abhängig darauf, dass etwas sicher läuft, lieber sicherer, durchgehender Betrieb, als irgendwie nochmal so ein kleines Sonderperformance, aber eben mit dem Risiko des Ausfalls. Der Datenplatz und Speicher ist ein weiterer Punkt, der mir ein Anliegen ist, dass Sie das verstehen. Wir reden jetzt momentan bei 1,5 bis 2 Petabyte an Datenvolumen, die wir jetzt momentan jährlich produzieren. Wenn die geschätzten Pathologen weiter auf die Idee kommen, dass sie jedes Mikroskopiebild in 40-facher Vergrößerung speichern wollen und jeder Chirurg auf die Idee kommt, seine 4,5-stündigen Gallenblasenresektion in 4D-Qualität, am besten mit 3D-Nachrenderung, recht sicher auf 2 Systemen aufzubewahren, dann haben wir bald keine Archive und Vorlesungsräume mehr, sondern nur noch Speicherplatzräume. Das heißt, wichtig ist für Sie zu verstehen in Ihrem medizinischen Tun, welche Daten brauchen Sie wirklich. Wenn Sie ein tolles Bild haben aus irgendeiner OP heraus, wo Sie sagen, das möchte ich gerne in meine nächste Folie, das möchte ich für meine Forschung bereitstellen, für solche Punkte, dann ist das die eine Anforderung. Aber versuchen Sie bitte in Ihrem späteren Tun nicht dahin zu kommen, alles und um jeden Preis aufheben zu wollen, nur weil es technologisch möglich ist. Da wird die IT nach und nach einen Riegel vormachen müssen, weil wir gar nicht so viel Speicherplatz produzieren können, wie Daten auf einmal entstehen. Es wird täglich mehr. Demnächst kommen die Patienten mit ihren Armbanduhren, die kommen mit dem Handy. Wenn sie heute im OP sind, da werden, ich weiß nicht, hunderte von Handybildern gemacht, wenn irgendwo chirurgisch was da umgesetzt wird. Das muss alles immer gespeichert werden. Und das ist Speicherplatz und den sollte man an der Stelle von Anfang an in seinem geistigen Denken bitte berücksichtigen, dass der tatsächlich auch irgendwann endlich sein kann. Und last but not least, wir haben 10.000 Nutzer hier. 10.000 Nutzer heißt 10.000 Leute, die ihr Passwort vergessen können, die Berechtigungen brauchen, die anrufen wollen und die diesen Service haben wollen. Aber es heißt auch, und das ist der Überschwang zum Kritis, 10.000 Benutzer heißt auch 10.000 potenzielle Gefahrenquellen. Einer der wichtigsten Punkte, die Sie auch, ich denke mal, wenn Sie irgendwo anfangen zu wirken, immer in den Grundvorlesungen kriegen, ist IT-Security. Das Thema, dass wenn Sie eine Mail bekommen und da ist ein Anhang drin, dass Sie da nicht einfach draufklicken, sondern überlegen, wer ist denn das eigentlich, der mir die Mail geschickt hat? Kenne ich den? Und wenn ich den nicht kenne, will ich den Anhang wirklich öffnen oder will ich vielleicht doch mal nachfragen, was da drin sein könnte? Das heißt aber auch zum Beispiel USB-Sticks. Wenn Sie später, ich sag mal, auf Fachkongressen sind, Sie haben hier wunderbar eine tolle Vorlesung gemacht. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe vorhin meinen USB-Stick genommen. Wo habe ich da vorne hingelegt? Ich hatte einen USB-Stick mit. Da habe ich jetzt die Vorlesung drauf. Da habe ich noch 2 andere drauf. Nächste Woche halte ich einen Vortrag in Nürnberg. Dann gehe ich in Nürnberg ins Hotel, nehme den USB-Stick, stecke den da rein, lasse meine PowerPoint durchlaufen mit meinen wunderschönen Bildern. Nimm den da wieder raus. Ich weiß nicht, was auf dem PC in dem Tagungshotel in Nürnberg an Viren oder Ähnlichem drauf war. Aber ich nehme den USB-Stick wieder, klemme den hier an und hier bin ich immer noch nicht bei einem klinischen PC. Hier bin ich noch bei einem PC im Forschungs- und Lehrebereich, der ist noch vollkommen unsicher. Aber hier kommt irgendwer anders dran, stöpselt seinen USB-Stick dran, der Virus verteilt sich auf den nimmt er mit und steckt in unseren klinischen PC und der Virus sucht durch seinen kleinen Weg einmal durch unsere Systeme und legt irgendwo mitten in unserer Serverwelt seine kleinen Fühler aus und macht unser System platt. Es gab im letzten Jahr, ich glaube, 4, 5 große Krankenhaus und auch Krankenhausverbünde, die damit tatsächlich effektive Probleme hatten, bis hin zur Schließung bzw. Abschalten der IT für mehrere Tage. Deswegen ist IT-Security ein hochrelevantes Thema und wird in Deutschland durch das KRITIS-Gesetz so ein bisschen angegriffen. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. KRITIS steht für die kritischen Infrastrukturen in Deutschland. Man hat zwar gesagt, Krankenhäuser ab 30.000 stationären Patienten, glaube ich, ist so die Eingangsschwelle. Ab Juni nächsten Jahres muss eigentlich jedes Krankenhaus eine KRITIS-Prüfung über sich ergehen lassen. Und darin wird abgefragt, haben wir die Dokumente, dass wir regeln, wie User da drin sind, haben wir Hardware, Firewalls, das heißt also schützen wir uns tatsächlich wie so eine Ritterburg nach außen hin ab, treffen wir die richtigen Maßnahmen, um Ihnen als Anwendern die Möglichkeiten zu entziehen, überhaupt Schaden zu machen. Ein Punkt ist hier zum Beispiel, dass wir tatsächlich die Nutzung von USB-Sticks eindämmen. Das brauchen Sie nicht zwingend. Ich bin IT-Abteilungsleiter und ich habe im klinischen Netz des UKM keine USB-Freigabe. Stellt mich manchmal vor Probleme, gebe ich zu, aber es ist machbar. Und das ist wichtig, dass Sie solche Sachen hinterfragen. Alles, was Sie dürfen, kann auch dazu genutzt werden, dass Sie etwas kaputt machen dürfen. Und deswegen wird das öfter eingeschränkt. Und ein ganz wichtiger Punkt, der Sie an der Stelle treffen wird, und da bin ich überzeugt, dass er Sie treffen wird, ist die Anwendung der EU-DSGVO, also des Datenschutzes und der sogenannten Orientierungshilfe KISS. Das ist so eine von deutschen Datenschützern entworfene, Anwendungsregel, wie Benutzer auf Daten zugreifen können. Weil es ist in Deutschland so, dass Sie nur im direkten Patientenkontext auf die Patienten zugreifen dürfen. Das heißt, sind Sie ein Internist in der Klinik oder eine Internistin, dann dürfen Sie nicht per se auf einen Fall zugreifen, der vorher chirurgisch da war. Sie dürfen noch nicht mal wissen, dass derselbe Patient vorher da war. Das kann im Ernstfall dazu führen, dass jemand gestern mit einem Beinbruch in der Chirurgie war, da angegeben hat, dass er eine Erdnussallergie hat, am nächsten Tag mit einem Herzinfarkt zu Ihnen als internistischer Patient kommt, Sie aber nicht wissen dürfen, dass dieser Patient hier wäre, ergo nicht wissen, dass er eine Erdnussallergie hat, und ihm sozusagen als erstes schönen Snickers in die Hand geben und sagen, so essen Sie erstmal ein Stück, dann kommen Sie wieder klar. Und er verstirbt ihn an der Erdnussallergie, weil Sie nicht wissen durften, dass er die hat. Das ist mitunter nicht mal ein konstruiertes Beispiel, weil es genau diese Beispiele gegeben hat. Seitens der IT und des Datenschutzes ist das dann ein Punkt, wo wir uns mit unserem internen Datenschutz, mit der Risikoabschätzung abwägen und sagen, diese Informationen wollen wir sehr wohl verteilen. Aber Sie werden immer feststellen, dass Sie nicht auf alle Patientendaten zugreifen dürfen, sondern dass Sie immer ganz strenge Regeln haben, um dahin zu kommen. Und die liegen aber nicht, weil die IT oder das IT-System so doof ist und Ihnen diesen Weg versperrt, sondern es liegt tatsächlich an der rechtlichen Handhabung, die aber auch tatsächlich einen wahren Kern der IT-Sicherheit hat. Gut, die 10 Minuten, da gehe ich jetzt nicht unbedingt drauf ein, die hatte ich so ein bisschen eingebaut, die Folie. Für Sie wichtig ist wahrscheinlich vorhin dieser Service Desk, das ist jetzt unsere Fachsprache, in der wir agieren, das ist unser Prozessdenken im Hintergrund, damit möchte ich Sie jetzt nicht zu Tode nerven. Was mir wichtig ist hier für die WWU und für Ihre weitere Zeit im Rahmen des Medizinstudiums, dass Sie so ein bisschen aufteilen können, wie wir eigentlich IT-seitig aufgestellt sind. Ich hatte Ihnen gesagt, ich bin vom Geschäftsbereich IT, unsere Geschäftsbereichsleitung ist die Frau Kümmel, auch seit 8 Jahren hier. Und die hat aber diesen unteren Teil unter sich. Das heißt die Uniklinik Münster und den operativen IT-Betrieb der Uniklinik, also medizinische Versorgung. Damit wir die sicherstellen können, haben wir unseren Geschäftsbereich. Wir haben sogenannte IT-Beauftragte. Das heißt, das sind am UKM angestellte Mitarbeiter in verschiedenen Positionen, die IT-affin sind, die unsere Ansprechpartner der IT sind und mit denen wir sagen, korrespondieren, wenn es zum Beispiel um Updates oder Ähnliches geht, damit wir Sie als Stationsarzt oder später die Pfleger oder Ähnliche nicht damit zu Tode nerven, sondern wirklich die ansprechen, die das verstehen. Unser Hauptteil ist, die gesetzlichen Anforderungen umzusetzen. Das war das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Hier oben gibt es aber noch einen Part der WWU, nämlich den wissenschaftlichen Part und dem, in dem Sie sich gerade befinden als Studenten. Da gibt es einen eigenen Bereich für Lehre und Forschung, das ist der Herr Katthöfer, der da an der Stelle zuständig ist. Es gibt aber auch weitere Bereiche, das heißt in der Forschung, Studienanforderungen und ähnliche Parts sind Punkte, wo Sie immer mehr in der Zukunft medizinische Informationen brauchen, die quasi in der medizinischen Versorgung hergestellt wurden, die aber in der WWU sozusagen dann aufgehoben sind. Das ist momentan kein echtes Spannungsfeld, aber es ist ein Feld, das noch nicht sauber geregelt ist und Sie vielleicht im Rahmen Ihres Studiums treffen wird. Deswegen ist mir wichtig, dass Sie das verstehen. Und das andere ist eben der Part, das Institut für medizinische Informatik. Das sind die Kollegen, die die Nomenklaturen medizinischer Daten aufbereiten. Die haben eine extrem hohe Expertise. Wir haben hier in Münster den tatsächlichen Vorteil, dass wir ein Institut für medizinische Informatik direkt an der Uni mit dabei haben. Auch der Herr Professor Dugas ist auch sehr bekannt an der Stelle, dass der viele Nomenklaturen da schon mitentwickelt hat. Aber es ist eben ein Part der WWU und nicht direkt der Einfluss auf die Krankenversorgung. Das ist wichtig, wenn Sie da in Richtung Doktorarbeit denken oder Ähnlichem und Sie brauchen Informationen und nicht genau wissen, wer ist denn jetzt mein Ansprechpartner. Wenn ich da bei der IT anrufe, die sagen, ist Forschung und Lehre, da habe ich nichts mit zu tun. Wenn Sie bei denen anrufen, sagen die, ja, das sind aber Daten, die dürfen Sie gar nicht haben, dann müssen Sie andere Leute fragen. Das ist der Grund dafür, zur Not dürfen Sie immer anfragen. Wir versuchen immer weiter zu helfen. Das ist mal ein Bild, an dem Sie das nochmal ablesen können. Das ist so ein klassischer Bereich fürs Orbis bei den Zuständigkeiten. Wir haben ein Beispiel gehabt, da geht es darum, mikrobiologische Daten fürs Infektionsmanagement auszuleiten in eine wissenschaftliche Plattform, die deutschlandweit unter verschiedenen Kliniken gelten soll. Der Ausgang zu den anderen Kliniken ist hier oben, das ist die sogenannte IAE-Domain. Da sehen Sie wieder dieses Wort IHE, was ich Ihnen anfangs gezeigt habe. Die gestrichelte Linie ist die Trennmarke zwischen UKM und WWU. Und Sie sehen jetzt hier, dass alles runtergefahren wird. Das ist IT at its best. Warum auch immer dieser PC jetzt runtergefahren wird, ich improvisiere jetzt einfach mal weiter. Nee, nicht. Wer kommt denn auf diese Idee? Hochinteressant. Das machen wir so weiter. Warum auch immer der runterfahren wollte. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Kollegen mich auch necken wollen. Was ich Ihnen damit sagen wollte, ist, hier reden wir über Patientendaten. Das heißt, alle Informationen, medizinischen Informationen, die Sie da haben, sind immer im Patientenbezug. Wenn Sie in Richtung Forschung denken, ist es immer der Part, dass Sie nicht einfach Patientendaten mit in die Forschung übertragen dürfen, sondern Sie müssen in Teilen anonymisiert arbeiten oder pseudonymisiert. Und das ist diese Trennmarke hier. Das heißt, wir machen aus dem medizinischen Datensatz von Georg Wodic mit seinem Beinbruch und seinem schlechten Leberblutbild einen pseudonymisierten Datensatz, der nicht mehr auf mich reproduzierbar sein darf. Also darf da nicht drin stehen, wann ich geboren bin und welche Augenfarbe ich habe, dass man mich identifizieren kann. Ich sage ja, irgendeiner spielt rum, aber die werden dann ausgegeben. Warum auch immer. Manchmal, bitteschön. Und dann gehen diese Daten, das ist eben so die Forschungsdatenbank, an der gearbeitet wird, und dann geht das über unseren Datenkonnektor wieder raus. Und an dieser Stelle, hier ist eben der Bereich, in dem Sie eventuell für eine Forschungsarbeit, später auch für wissenschaftliche Studien, ist es ganz wichtig, diese Daten sozusagen aufbereitet haben wollen. Gut, mit Blick auf die Zeit, 5 Minuten haben Sie noch, Sie wollen wahrscheinlich zum Mittagessen, Sie waren zu lange in der Pharmakologie, ich möchte Ihnen aber einen wichtigen Punkt zum Thema Digitalisierung noch mitgeben und dann lasse ich Sie auch und dann dürfen Sie hinterher sagen, IT ist ja schön und gut, aber ich würde ganz gerne mich weiter um Patienten kümmern. Der Begriff Digitalisierung ist ein Begriff, der immer wieder rumspielt. Gerade eben ist eine strategische Tagung unserer Führungskräfte hier vom UKM, vor allem der Klinikdirektoren, die reden auch über Digitalisierung. Digitalisierung ist so ein Hyper-Master-Begriff und wir haben den mal versucht, ein bisschen einzugrenzen. Einmal verstehen wir darunter die Vernetzung von intelligenten Produkten. Das wird immer mehr werden, gerade wenn Sie sich ein OP vorstellen, dass da verschiedene Daten sind, wenn Sie sich Ihren Haushaltsbereich vorstellen. Wir reden über neue Möglichkeiten der Datenaufnahme. Wir reden heute schon über die klassische Armbanduhr mit dem EKG, das mit Ihrem Handy gekoppelt ist. Es gibt heute Untersuchungen, beziehungsweise tatsächlich in, ich glaube, Amerika schon zugelassene Medizinprodukt. Das sieht aus wie so eine Briefmarke, die Sie sich wie ein Tattoo auf die Haut kleben und das Vitalparameter misst. Und die Sie auslesen können mit dem Handy. Das ist faszinierende Technik, aber das haben wir heute. Das heißt, da wird es neue Möglichkeiten geben. Wir reden davon, eine Vernetzung der Akteure hinzubekommen. Das ist das, was ich eingangs sagte. Die niedergelassenen Kollegen, die Krankenversicherungen, die Krankenhäuser untereinander müssen sich Daten austauschen. Und ganz wichtig für Sie, nicht nur Dokumente wie einen Arztbrief austauschen, sondern Daten. Bestehen Sie bitte, um Gottes Willen, drauf, wenn Sie später arbeiten, dass Sie Daten haben möchten, strukturierte Daten und keine Dokumente. Ansonsten bekommen Sie nämlich einen Satz von 100 eingescannten PDF-Dateien, wovon eines dieser 100 Dokumente der Arztbrief sein könnte, den Sie zum Patienten lesen wollen. Und da müssen Sie auch den richtigen Punkt rausholen. Und es ist Ihre Aufgabe, wenn Sie fertig sind, uns das als Anforderung zu stellen. Dann habe ich nämlich auch einen Grund, warum wir daran arbeiten dürfen. Gut, und es gibt immer kürzere Lebenszyklen. Ich glaube, das haben Sie auch schon mitbekommen. Alle 2-3 Jahre gibt es ein neues Windows, neues Android, irgendwas. Deswegen ist das, was wir unter Digitalisierung verstehen. Wir trennen. hier ein bisschen auf. Auch das ist wichtig für Sie zu wissen. Wir haben medizinische klassische Prozesse, die hatte ich Ihnen gerade vorgestellt. Wir hatten den Part der translationalen Forschung. Wir haben patientenorientierte Prozesse, die wir mittlerweile raustrennen. Das heißt Patientenanmeldungen, Patientenportale, wo der Patient reinkommt. Und wir haben am Rande auch tatsächlich einen riesigen Bereich, der auch gar nicht so billig ist, nämlich der Verwaltungsbereich. Das ist so ein SAP-System im Hintergrund, die ganzen Abrechnungen, Controlling, Medizin-Controlling, all dieser Bereich. Und überall gibt es sozusagen einzelne Lösungen. Und unter alledem gibt es dann eben die Infrastruktur, die wir benutzen müssen. Und auch die ändert sich stetig. Das heißt, auch da gibt es zig Projekte, wo wir sagen, wenn wir zum Beispiel, Sie sagen als Anwender, ich möchte gerne meine Patientendaten mobil in meiner Hand haben, wenn ich beim Patienten in der Visite stehe. Dann komme ich als ITler und sage, gut, dann nehmen Sie mal ein einfaches DIN A4-Blatt und halten das so vor sich hin. Sie arbeiten ja alle mit den Tablets. Stellen Sie sich vor, dass Sie mit dem Tablet beim Patienten stehen, die ganze Zeit in der linken Hand. Und dann sollen Sie eingeben, der Patient hat heute Nacht gut geschlafen, Temperatur von so und so und so und so. Versuchen Sie das mal in der Geschwindigkeit, wie Sie eine normale Visite machen, zu tun, dann werden Sie feststellen, Tablet bringt da nichts. Das ist für eine Anzeige vielleicht mobil schön und gut. Für ein schnelles Eintippen wäre jetzt ein Laptop gut. Den können Sie wieder nirgendwo abstellen im Patientenzimmer bei der Visite. Also auch nicht die richtige Lösung. Für das mobile schnell in der Hand halten könnte aber wiederum das Mobiltelefon gut sein. Das heißt, es gibt nicht die eine Lösung, wenn Sie über Mobilität nachdenken, sondern Sie werden auch differenziert schauen müssen, in welchem Kontext brauche ich welche Informationen und was muss ich eingeben. Und in dem Kontext werden wir Modelle entwickeln müssen, wie wir Mobilität für Sie zur Verfügung stellen können. Und das ist nur ein kleines Bild, was ich hier reinbringe. Und beim Thema zum Beispiel WLAN und Funk und auch dieser Mobilität ist die klassische Frage, ich sagte Ihnen vorhin, 10.000 Mitarbeiter hier. Wenn wir sagen, wir wollen WhatsApp ablösen durch irgendeinen sicheren Messenger, über den Sie klinische Daten hin und her schicken dürfen, dann können wir das gerne machen. Dann fragt meine Chefin als erstes, unter welchem Betriebssystem läuft das? Würde ich Ihnen sagen, aus Sicherheitsgründen heute vielleicht Apple, dann sagt ihr ja, können wir uns 10.000 Mitarbeiter 10.000 Mal ein iPhone X kaufen, brauche ich Ihnen nicht sagen, wie teuer so ein Ding ist, wird nicht funktionieren. Android, potenziell ein bisschen unsicherer und verkaufen Sie mal einem gestandenen Oberarzt, der sagt, ich habe aber hier mein Mac stehen und ich habe zu Hause mein iTV und demnächst mein iAuto, warum soll ich denn jetzt hier ein Android-Telefon Samsung S5 nehmen? Das wird er auch nicht tun. Das heißt, Sie werden hier immer Strategien haben, die immer hier mithalten. Mobilfunk ist dann der nächste Schritt. 4G, 5G, da müssen wir mit 5G auf einmal arbeiten können. Und all das müssen wir praktisch da machen. In diesem Sinne, wir haben 13 Uhr, fast Punktlandung. Über die nächsten Folien bis zur Dankefolie gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gelangweilt, ein bisschen in die IT-Welt abgeholt. Wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin im Studium und seien Sie ein bisschen gnädig mit den IT-Lern, wenn Sie im täglichen Leben sind. Dankeschön.